Freiburg. Tune in, meet out.
Was ist faul an der Jagd und an Eiern? Verwechseln AnglerInnen vielleicht Mord mit Sport? Warum schmeckt vegane Donauwelle besser als der Klimawandel? Und wird es irgendeiner Art gerecht, gehalten und getötet zu werden? Und viele andere Fragen suchen wir Antworten. Wir sind Radio Animal Liberation Freiburg, eine offene Gruppe freier RadiomacherInnen mit der Intention, der Ausbeutung von Menschen und Tieren offensiv entgegenzutreten. Wir bieten euch jede Menge Anregungen für vegane Köstlichkeiten in die Mägen, Musik auf die Ohren, Tierbefreiungsideen in die Gedanken und Mut in die Herzen, um die nötigen Schritte zu tun. Ralf, jeden dritten Montag im Monat von 16 bis 17 Uhr auf Radio Dreieckland. Tune in, meet out.
Ja, hallo, liebe ZuhörerInnen. Ja, die 11. Sendung von Ralf ist in den Startlöchern. Für euch am Mikrofon sind hier der Jan und der
Tim.
Und der Tim. Hallo. Ja, heute für euch im Programm haben wir viele schöne Sachen. Unter anderem, wie werden wir anfangen, Tim?
Also es geht mal wieder um das leidige Thema Repression. Los geht's erstmal mit einem Statement zum Urteil im sogenannten österreichischen Tierschutzprozess. Im Anschluss gibt's für euch ein bisschen Musik auf die Ohren und dann die aktuellen Infos zur staatlichen Gewalt gegen die Tierbefreiungsszene in Spanien.
Genau, weiter werden wir dann machen mit den News, so etwa um halber. Später im Anschluss kommt dann ein Rezept-Medley aus den drei für uns besten Rezepten, die wir am leckersten fanden. Seid gespannt darauf.
Dann gibt's für euch ein Interview mit AktivistInnen, die bei der brutalen Räumung eines besetzten Platzes in Teplingen dabei waren. Dazu erfahrt ihr später mehr, weshalb besetzt wurde. Und
genau, zuletzt kommen wir die Veranstaltungen für die kommende Zeit. Und ja, am Schluss noch ein bisschen Musik. Und das war dann auch schon die 11. Sendung. Also, jetzt kommt Nina Hagen mit dem Lied, dass Ihnen das alles nicht mehr nützt. Und frei dabei wünschen wir
euch viel Spaß. Frei nach Brecht, gegen Knäste, gegen Paläste.
Und dann können Sie noch so laut Halt schreien, weil Sie weder Tank noch Kanone mehr schützt. Und dann können Sie noch so laut Halt schreien, weil Sie weder Tank noch Kanone mehr schützt.
Der Tierschutzprozess ist...
Ja, das war für euch Nina Hagen, passend zum Thema Repression. Folgend werden wir euch ein kurzes Interview oder ein Statement des Hauptangeklagten im sogenannten Tierschutzprozess in Österreich von Martin Balluch präsentieren. Er wird einfach nochmal Revue passieren lassen, was in dem Prozess tatsächlich passiert ist, wie das Urteil verlief, welcher Skandal in diesem Urteil eigentlich steckt, und er wird einen kurzen Ausblick für euch wagen, wie es denn jetzt in Österreich weitergeht.
Der Tierschutzprozess ist zu Ende. Freispruch für alle Angeklagten bezüglich allen Anklagepunkten und kein Freispruch im Zweifel, sondern ein ganz eindeutiger. Die Verteidigung musste ihre Argumente, ihre Beweismittel, ihre Zeugen und Zeuginnen gar nicht mehr vorbringen, sondern die Richterin hat bereits nach Ende der Präsentation der Anklage festgestellt, hier liegt keine kriminelle Organisation vor, und zwar gibt es nicht einmal im Tierschutz eine kriminelle Organisation, geschweige denn, dass die Angeklagten Teil einer solchen sind. Und solche Worte fand die Richterin, das muss man auch mit einer gewissen Bewunderung sagen, fand sie, während Konfetti auf ihr gelegen sind, weil kurz davor Aktivisten und Aktivistinnen in den Gerichtssaal gestürmt sind und wir sind alle 278a gerufen haben und dabei Konfetti geworfen und das auf dem Staatsanwalt, der Richterin und einigen anderen Personen gelandet ist. Und der Staatsanwalt hat dazu nur ein Wort gesagt, Polizei. Die Richterin hat das mit einem Gleichmut hingenommen und hat dann auch noch dieses Urteil gefällt. Ich habe bereits dargelegt, was sie in ihrer Urteilsbegründung angeführt hat, warum keine kriminelle Organisation vorliegt. Aber sie ist quasi noch etwas härter geworden in ihrem Urteil. Sie hat nämlich die Polizei verurteilt. Im zweiten Teil ihres Urteils hat sie erklärt, dass das Verfahren zwar sehr lange gedauert hat, aber das sei deswegen gewesen, weil die Strafanträge so umfassend und komplex gewesen seien. Man habe eben die einzelnen Beweismittel langsam abarbeiten müssen. Und die Verteidigung habe sich exzessiv eingebracht, das sei zwar ihr Recht, aber das habe natürlich das ganze Verfahren verlängert. Und das Gerichtsverfahren habe auch eine Eigendynamik entwickelt, so sei ja erst spät im Verfahren darauf herausgekommen, dass ein Polizeispitzel 16 Monate im VGD gewesen sei und dass man ja das auch habe erst aufarbeiten müssen. Aber dann sagte die Richterin ganz deutlich, die Angeklagten konnten Unzulänglichkeiten bei den Ermittlungen der Polizei herausarbeiten. Also hier schmeckt man schon die Kritik an der Polizei durch. Und dann wurde gesagt, im Nachhinein, sagte die Richterin wörtlich, im Nachhinein sind die Rundumschläge von den Angeklagten wegen dem Vorgehen der Behörde verständlich. Die Richterin zeigte also ein Verständnis für das Vorgehen der Angeklagten und auch für ihre mediale Kritik, die der Staatsanwalt noch als Teil einer kriminellen Strategie identifiziert hat. Dann nahm die Richterin zu dem Spitzel, zur verdeckten Ermittlerin, Stellung und sagt, das war sicherlich nicht nur mit dem Sicherheitspolizeigesetz argumentierbar, sondern es ging auch um Strukturermittlungen, die eigentlich einer Anordnung bedurft hätten. Die hat aber nie vorgelegen. Und dann sagte sie, der Soko-Leiter, Magister Erich Zwettler, hat also insofern vor Gericht gelogen, als dass er diese verdeckte Ermittlung im Jahr 2008 geleugnet hat. Die Richterin hat wörtlich dazu gesagt, das sei eine Schutzbehauptung des Soko-Leiters, der übrigens mittlerweile Leiter des Landesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung in Wien ist, eine Schutzbehauptung sei das von ihm gewesen. Das heißt aber nichts anderes, als dass er vor Gericht gelogen hat. Er hat also einen Meineid geleistet, was also auch in mehrere Jahre, glaube ich, Gefängnis mit sich ziehen würde. Und diese Person ist momentan noch Leiter des Landesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung in Wien. Wir werden sehen, was daraus noch erfolgt oder erwächst. Die verdeckte Ermittlerin sei nicht in den Akt gekommen, habe die Polizei gesagt, weil sie irrelevant sei. Das ist wieder die Urteilsbegründung der Richterin. In Wirklichkeit hat die Richterin aber festgestellt, sie ist sie nicht in den Akt gegeben worden, ihr Bericht, der Bericht des verdeckten Ermittlerin, weil die verdeckte Ermittlung illegal gewesen ist. Die Polizei habe also versucht, die verdeckte Ermittlung zu vertuschen. Der Leiter der Soko hat auch angegeben, dass er nichts von der Vertrauensperson Esther Hofbauer, dieser bezahlten Person, die den VGD infiltriert hat, gewusst hätte. Auch das müsse falsch sein, sagte die Richterin, weil Vertrauensperson und ihr Leiter, vor allem ihr Leiter, angegeben hat, dass die Soko immer alles hier kontrolliert hat und eben auch die Aufträge dazu erteilt hat. Die SOKO habe dann erkannt, dass die verdeckte Ermittlerin und die Vertrauensperson ihren Vorwurf einer kriminellen Organisation nicht stützt. Und das ist aber genau das Gegenteil der Fall, sagt die Richterin. Die verdeckte Ermittlerin war sehr integriert und hat die Angaben der VGD-Angeklagten dennoch vollständig bestätigt und sie damit entlastet. Also hier eine richtige schallende Ohrfeige für die Polizei und die Sonderkommission, die die Richterin in diesem Urteil ausgesprochen hat. Dann kam sie noch zu den Bekennerschreiben zu sprechen. Diese Bekennerschreiben oder einige Bekennerschreiben wurden ja dem Hauptangeklagten zugeordnet mit Hilfe eines linguistischen Gutachters. Ich glaube, es wurde ja immer wieder hier herausgearbeitet und auch öffentlich, wie dubios der war. Und die Richterin hat also eindeutig in dem Urteil gesagt, dieses Gutachten ist unbestimmt und nicht nachvollziehbar. Es kann nicht vom Gericht jetzt festgestellt werden, dass Martin Balluch die Bekennerschreiben geschrieben hat. Das könne man aus diesem Urteil nicht folgen. Sie hat dann auch angegeben, dass die vom linguistischen Sachverständigen Wolfgang Schweiger angegebenen Parameter, die dafür als Begründung erhalten mussten, dass der Hauptangeklagte diese Bekennerschreiben geschrieben hätte, die seien so unterschiedlich gewesen, dass es verwunderlich war, und trotzdem hat der Sachverständige diese Schreiben dem Hauptangeklagten zugeordnet, und das sei eben auch nicht nachvollziehbar. Der Sachverständige aber nicht erklären können, warum der Hauptangeklagte Autor eines Großteils von Leserbriefen in der Presse gewesen sein soll. Auch die Fehler, diese 278 Fehler in den unterschiedlichen Originalen und den befundeten Texten seien nicht nachvollziehbar. Auch hier hat sie das Gutachten massiv kritisiert, obwohl ja der Gutachter, glaube ich, 6 Tage lang vor Gericht versucht hat, dieses Gutachten auseinanderzulegen. Zusätzlich hat es ja Zeugen gegeben, die Texte aus dem Tatblatt bzw. Leserbriefe, von denen gesagt haben, dass sie es selbst geschrieben haben, und die Richterin sagte, diese Zeugen waren glaubwürdig, denen hat sie das abgenommen. Dann sprach die Richterin über Kronzeugen Franz Josef Blank, der ja aufgetreten ist, um die Angeklagten zu belasten, der alle möglichen Behauptungen in den Raum gestellt hat, unter anderem, dass er den Hauptangeklagten zu irgendeiner Brandstiftung geführt haben soll oder dass er mit ihm eine Nerzbefreiung begangen haben soll. Und die Richterin sagte dazu, dieser Zeuge ist nicht glaubwürdig gewesen. Er hat eine Wut auf den Hauptangeklagten gehabt, aufgrund des Umstandes, dass er vormals Geschäftsführer vom VGD gewesen ist und dann dort gehen musste. Er habe auch eine Wut auf den VGD gehabt und seine Angaben seien im Widerspruch zu Fakten gestanden, die also belegbar sind, und damit war klar, dass seine Aussagen falsch sind. Auch sei unglaubwürdig gewesen, dass er sich nach 10 Jahren an so eine Fahrt nach St. Pölten eben am Abend für diese angebliche Brandstiftung, dass er sich da erinnern könne daran. Also alles in allem hat sie im Wesentlichen gesagt, der Kronzeuge hat gelogen vor Gericht. Er hat dazu auch eine Motivation gehabt, eben Rache, und deswegen sind seine Aussagen nicht ernst zu nehmen. Auch hier muss man sich fragen, ob so eine Person letztendlich nicht wegen Meineid vor Gericht gebracht werden muss, wenn sie nachweislich falsche Sachen sagt und das auch mit einer Motivation, um Schaden anzurichten. Also auch hier wird man sehen, ob es zu Verfolgungshandlungen kommt. Anschließend hat dann die Richterin eine Reihe von Einzelstraftaten, die ja auch noch angeklagt waren, angesprochen. Das betraf nicht die VGD-Angeklagten, aber doch die meisten anderen. Ich glaube, 7 von 13 Angeklagten hatten zusätzlich noch Einzelstraftaten. Und alle diese Einzelstraftaten hat sie eben auch freigesprochen. Manche davon allerdings im Zweifel. Sie hat da gesagt, das ist eben schon ein gewisser Zufall, zum Beispiel, dass bei der Schweinebefreiung laut Handystandortdaten am Vorabend dort je einer der Angeklagten gewesen sein soll. Aber mit einer für ein Strafverfahren notwendigen Sicherheit kann man daraus nicht schließen, dass er das war. Also alle diese Punkte wurden freigesprochen auf der Basis, dass es also im Zweifel nicht festzustellen ist, dass sie das wirklich waren, beziehungsweise dass es dazu zu wenig Anhaltspunkte gibt. Also ein kompletter und totaler Freispruch bezüglich § 278a und ein Freispruch zu einem Gutteil im Zweifel bezüglich der Einzelstraftaten. Als Schlusswort sagte die Richterin dann auch bemerkenswert, dass das bisher ihre größte Herausforderung in ihrer Laufbahn gewesen sei. Und dann sagte sie, wenn ich mir eines wünschen darf, dann, dass dieses Urteil rechtskräftig wird. Naja, da werden sehen, ob das so ist. Der Staatsanwalt hat jedenfalls angemeldet, dass er Berufung einlegen wird. Jetzt wird ein Urteil erstellt. Das dauert noch 4 Monate. Ein schriftliches Urteil und die 60% Protokolle, die noch fehlen, würden bis dahin auch kommen müssen. Und dann hat der Staatsanwalt, glaube ich, 14 Tage Zeit, tatsächlich Berufung zu erheben. Und dann würde in ungefähr einem Jahr, falls das OLG, das Wiener Oberlandesgericht, das dem Rechnung trägt, wird in ungefähr einem Jahr oder eineinhalb Jahren dieses Verfahren wiederholt werden müssen. Ich denke nicht, dass das in irgendeinem Sinn von irgendjemandem ist, außer die Industrie, dass das tatsächlich passiert. Wir werden natürlich davon berichten.
Wir sind doch alle Terroristen. Doch wir sind Terroristen gegen das Leben, gegen das Träumen, Lavieren und Schweben, gegen die Dichter und gegen die Narren, gegen die Sänger und ihre Gitarren, gegen den Sex, gegen alles und nichts. Aber etwas gibt's immer, weil sonst wird's ja Fahrt. Nur gegen eins nicht. Gegen den Staat.
Ja, das war für euch passend zum Thema Georg Kreisler. Wir sind alle Terroristen. Ja, wie sich das in Österreich mit dem absurden Prozess weiterentwickelt, wir werden es sehen. Wir werden euch auf dem Laufenden halten. Zwar wurden ja alle Angeklagten in allen Anklagepunkten freigesprochen. Angesichts der Absurdität des Verfahrens kann man allerdings nie wissen, was dem österreichischen Staat noch einfällt, um die Tierrechtsszene zu kriminalisieren. Wie schon gesagt, wir halten euch auf dem Laufenden. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, gab es in Spanien einen ähnlichen Fall wie in Österreich, beziehungsweise gibt es immer noch. Und zwar wurden am 22. Juni bei einer landesweiten Razzia von der Antiterroreinheit der Guardia Civil über 12 TierbefreiungsaktivistInnen verhaftet. Und jede Menge Wohnungen bzw. Häuser durchsucht, unter anderem auch von den beiden Tierrechtsorganisationen Equanimal und Equalidad Animal. Und dort wurden Computer, T-Shirts, Aufnäher beschlagnahmt. Der Vorwurf ist ähnlich wie in Österreich. Es wird den AktivistInnen vorgeworfen, sie seien ÖkoterroristInnen. Eben genau gleich wie in Österreich die Vorgehensweise, überraschen mit brutaler Gewalt, Leute festnehmen, Wohnungen auf den Kopf stellen. Angeblich, so wird den TierbefreiungsaktivistInnen von diesen beiden Organisationen, die eben verhaftet wurden, vorgeworfen, sie hätten im November 2007 bei einer Befreiung von 20.000 Nerzen in der Region Santiago de Compostela mitgewirkt. Damals wurden mehr als 300.000 Nerze befreit. Beide Organisationen streiten dies ab. Sie verurteilen zwar die Befreiung der Nerze nicht und befürworten auch derartige Aktionsformen. Beide Organisationen geben aber ihren Aktionsraum als in erster Linie Presse wirksam an. Das heißt, die beiden Organisationen recherchieren in Mastanlagen und Pelzfarmen, bringen diese unsäglichen Zustände an die Öffentlichkeit, um damit eben auch Meinungsbildung zu machen und die KonsumentInnen von dieser Tierausbeutungsindustrie wegzubringen. Beide Organisationen setzen auch auf Open Rescues, das heißt, es sind offene Tierbefreiungen, mit dem Ziel der Medienwirksamkeit. Das wurde aber von den Repressionsbehörden ignoriert. Und der Vorwurf Ökoterrorismus steht weiterhin im Raum. Die Behörden erhoffen sich offensichtlich ein ähnliches Resultat wie in Österreich. In Österreich waren 2 Jahre lang die kompletten Ressourcen an Antirepressionsarbeit gebunden. Es war im Prinzip wie eine Schockstarre, da in der Tierrechtsszene viele doch nicht mit einer derartigen Härte der Repressionsorgane und mit einer derart absurden Basis für ein Gerichtsverfahren gerechnet haben. Diesmal lief alles etwas anders, und zwar gab es einen weltweiten Empörungsaufschrei wegen der Verhaftung in Spanien. Das war tatsächlich von Indien bis Kanada, von Kolumbien bis Kroatien, USA, Italien, Holland bis Israel, gab es weltweit Protestaktionen, die jetzt alle aufzuzählen würde, glaube ich, die restliche Sendung vereinnahmen. Auch in Deutschland gab es zahlreiche Protestaktionen vor spanischen Botschaften und Vertretungen. Es gab allerdings auch andere Arten von Soli-Aktionen, wie gleich in den News noch beschrieben wird. Unter anderem wurde in Kanada die Pelzindustrie angegriffen mit einem Schaden von um die 50.000 Dollar. Es gab Tierbefreiungen in Tschechien als Zeichen der Solidarität mit den in Spanien Verhafteten. Zum aktuellen Stand lässt sich sagen, dass mittlerweile alle der AktivistInnen wieder aus der Haft entlassen wurden. Die letzten drei am 13. Juli. Das heißt also vor nicht allzu langer Zeit. Wir werden sehen, was weiter passiert. Die Verfahren laufen alle noch. Die Organisationen werden auch immer noch beobachtet. Es ist nur zu vermuten, dass die spanischen Behörden doch auch mitbekommen haben werden, dass im österreichischen Tierschutzprozess, wo die Vorgehensweise eben die gleiche war wie jetzt in Spanien, alle Angeklagten freigesprochen wurden. Was allerdings jetzt schon klar ist, dass die weltweiten Aktionen der Solidarität zeigen, dass die Tierbefreiungsbewegung durch diesen Schlag weder gelähmt noch zurückgeworfen wurde. Eher das Gegenteil ist der Fall. Die Bewegung ist stärker denn je und auch mit allen Mitteln bereit, gegen den Staat bzw. die Tierausbeutungsindustrie vorzugehen und sich gegen deren Gewalt zu wehren. Jetzt gibt's für euch erstmal die News mit weiteren Nachrichten.
And now, Radio Animal Liberation, the news.
Bei Wechelde im Landkreis Peine in Niedersachsen ist in der Nacht auf den 16. Juli eine kurz vor der Inbetriebnahme stehende Hühnermastanlage in Brand geraten. Rund 100 Feuerwehrleute waren die ganze Nacht vor Ort. Menschen und Tiere wurden bei dem Brand nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 500.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar. Es könne sich um einen technischen Defekt, aber auch um Brandstiftung handeln. Am 13. Juli wurden in Polen beim Zirkus Corona mehrere Fahrzeuge zerstört. Die TierbefreiungsaktivistInnen wollten mit der Aktion ein Zeichen gegen die Versklavung von über 60 nichtmenschlichen Tieren setzen. AktivistInnen der Animal Liberation Front zerstörten am 13. Juli in Eskilstuna in Schweden die Beleuchtung, Werbetafeln und Preislisten mehrerer Fischrestaurants. Am Wochenende des 9. Juli wurden aus einem Tierpark bei Berlin zahlreiche Tiere befreit, darunter Wildkatzen und Eulen. Die Tiere konnten in der Nacht entkommen und auch die TierbefreiungsaktivistInnen blieben unerkannt. Leider wurde ein Luchs am folgenden Tag wieder eingefangen und eingesperrt. Die AktivistInnen hinterließen die Botschaft "Until every cage is empty". Zur gleichen Zeit wurden bei Ebersberg nahe München 5 Mordkanzeln, auch Hochsitze genannt, zu Brennholz verarbeitet. AktivistInnen der Animal Liberation Front zerstörten die Mordkanzeln und sabotierten damit die Jagd in der Region. In einem BeginnerInnen-Schreiben widmeten die TierbefreiungsaktivistInnen ihre Aktion allen TierbefreiungsaktivistInnen weltweit und richteten ihre Aktivitäten gegen Staat und Kapital für eine herrschaftsfreie Gesellschaft und eine vegane Welt und Nation. Im Juli wurden mehrere McDonald's-Restaurants von TierbefreiungsaktivistInnen angegriffen, massiv beschädigt und zum Teil komplett zerstört. In Santiago in Chile wurde ein McDonald's durch einen Brandanschlag zerstört. In Eskilstuna in Schweden wurde ein McDonald's-Restaurant von TierbefreiungsaktivistInnen entglast und mit Teerbomben unbrauchbar gemacht. In Kumla in Schweden wurden Werbetafeln von McDonald's zerstört und in Göteborg wurde am 8.7. ein McDonald's durch einen Brandanschlag zerstört. Bei allen Aktionen des Animal Liberation Front wurden alle Maßnahmen ergriffen, damit niemand verletzt wurde. Die TierbefreiungsaktivistInnen begründeten ihre Aktion mit dem tausendfachen Mord und der Quälerei an Tieren und der Ausbeutung von Menschen durch den McDonald's-Konzern und kündigten weitere Aktionen an. Am 6. Juli schloss im schwedischen Kumla nach zahlreichen Sabotageaktionen der ALF das letzte noch verbliebene Fischgeschäft. In der Nacht auf den 5. Juli wurde der Versuchstierzüchter Jeffrey Douglas in seinem Anwesen bei Mark Grassen in Lincolnshire, UK, von TierbefreiungsaktivistInnen besucht. Douglas finanziert sein Anwesen durch seine Geschäfte mit der Tierversuchsindustrie. Deshalb wurde er auch dort angegriffen. Die AktivistInnen zündeten ein Fahrzeug an, das Douglas für die Transporte der Tiere in die Tierversuchslaboratorien verwendet. Das Fahrzeug wurde völlig zerstört und wird nie wieder Tiere transportieren können. Die AktivistInnen hinterließen die Botschaft: It's time you got out of the vivisection industry. Sie kündigten an, so lange wiederzukommen, bis Douglas sein blutiges Geschäft mit der Tierausbeutungsindustrie aufgibt. In der Nacht zum Sonntag, den 3.7., wurde in Hamburg-Hasselburg ein Plakat mit der Aufschrift Trecker Derby für den Massenmord, Solidarität mit den Betroffenen der gewaltsamen Räumung durch skrupellose Agrarindustrielle, stoptemplingen.blogspot.de und die Schaufensterscheibe der Fleischerei Rainer Gold mit Gleiter angebracht. In den frühen Morgenstunden vom 1.7. haben rund 15 AktivistInnen aus dem Umfeld der Maststallbauplatzbesetzung in Tiblingen den Einfahrtsbereich der Firma Containerdienst Werner GmbH und Co. KG in Salzwedel für 2 Stunden blockiert. 2 AktivistInnen ketteten sich dabei an die Zufahrtstore. Ende Juni wurden in Tschechien 7 Lämmer von TierbefreiungsaktivistInnen befreit. Die Lämmer hätten kurze Zeit später von SchlachterInnen ermordet werden sollen. Nach der Befreiung wurden sie an einen Ort untergebracht, an dem sie sicher vor Gewalt bis zu ihrem natürlichen Ende leben können. Die Befreiungsaktion ist ein Zeichen der Solidarität mit den in Spanien inhaftierten TierbefreiungsaktivistInnen. Am 30. Juli wurde ein Veterinäramt in Argentinien von TierbefreiungsaktivistInnen angegriffen. Die Schlösser wurden verklebt und Botschaften an den Wänden wurden hinterlassen. Die AktivistInnen kündigten an, so lange wiederzukommen, bis die Behörde ihre spezialistische Praxis und die Entwicklung von Mordtechnik beendet. Ebenfalls wurden am 30. Juni in Buenos Aires mehrere Pelzläden von TierbefreiungsaktivistInnen angegriffen. Bei über 10 Pelzläden wurden die Schlösser verklebt und Botschaften gegen die Ausbeutung und Mord hinterlassen. In der Nacht auf den 27. Juni verübten AktivistInnen der Animal Liberation Front einen Anschlag auf die Pelzindustrie in Vancouver in Kanada. Dabei entstand ein Sachschaden von über $50.000. Die Aktion ist ein Zeichen der Solidarität mit den in Spanien verhafteten AktivistInnen der Tierbefreiungsbewegung. Am 26. Juni wurde der Bauplatz einer geplanten Hühnermastanlage bei Tiblingen von 20 AktivistInnen besetzt. Die Anlage soll Zuliefererbetrieb für Schlachthof in Wietze werden. Kurz nach 20 Uhr am Abend des 27. Juni wurde das Feld dann von mehreren Bauern samt Treckern, Schlagstöcken und atemwegreizenden Chemikalien, vermutlich Buttersäure, brutal angegriffen. Das komplette Feld wurde dabei plattgefahren. Am 23. Juni wurden von der Animal Liberation Front in Stykkisholmur in Island Dutzende Seesterne, Krabben und Krebse aus der Gefangenschaft bei Fischern befreit und zurück ins Meer geworfen. In Spanien sind am 22. Juni 12 TierbefreiungsaktivistInnen von der Guardia Civil bei einer Razzia, die von dem Trial Court of Santiago de Compostela angeordnet wurde, verhaftet worden. Die Festnahme und Durchsuchung der Häuser von AktivistInnen und Organisationen von Equanimal und Igualdad Animal erfolgten in den Provinzen Madrid, Asturien, Kantabrien und Galicien. Seit der Verhaftung am 22. Juni gibt es fast täglich weltweit Soli-Aktionen von TierbefreiungsaktivistInnen. In der Nacht vom 15. auf den 16. Juni wurden bei Max Mara in der Stuttgarter Innenstadt die Schlösser verklebt, die Scheiben mit Steinen beworfen und folgende Botschaft hinterlassen: Pelz gleich Mord, ALF. Am 13. Juni befreiten TierbefreiungsaktivistInnen in Madrid, Spanien, 8 Forellen aus einer Farm. In einem BekennerInnen-Schreiben forderten sie: Open all cages and liberate animals yourself. Go vegan. In der Nacht vom 12. auf den 13. Juni wurde das Wietzer Rathaus entglast und der Schriftzug Blut an euren Händen auf dessen Fassade hinterlassen. Am 10. Juni wurden in Cordoba 65 Kaninchen aus einer Farm befreit. Die TierbefreiungsaktivistInnen hinterließen die Botschaft: The only way to respect animals is not to use them for our benefit. Go vegan. Stop the slaughter. Kurz nach der erteilten Genehmigung wurde am 7. Juni der Bauplatz einer Hühnermastanlage in Schneger im Wendland besetzt. Die Anlage soll ein Zuliefererbetrieb für den Großschlachthof in Wietze bei Celle werden. Die BesetzerInnen haben am Abend das Feld jedoch wieder verlassen, als der Besitzer und Landwirt sie aggressiv von seinem Feld verjagt. Bei keiner der genannten Aktionen von Seiten der TierbefreiungsaktivistInnen wurden Menschen oder nichtmenschliche Tiere verletzt.
Ich gehe nicht mit euch im Gleichschritt nach vorn, bin nicht uniformiert, nicht ihren Haarschnitt geschoren in das Kommando Gesellschaft, bist du reingeboren, doch der Feldwebelstab hat die Kontrolle verloren und ich fühl kalten Zorn, kann nicht länger hier sein, die Gesellschaft ist tot, wie ein Schnitzel vom Schwein, doch ich will mich befreien und verrate euch wie, Leben heißt Revolte, Anarchie. Anarchie heißt für mich freies Leben, für alle Lebewesen, auch für Tiere eben. Wie ein Vogel schweben im unendlichen Raum, denn ich liebe das Leben und ich lebe den Traum. Das sind keine großen Thesen, nein, hier spricht nur mein Herz. Für alle Lebewesen ein freies Leben ohne Schmerz. Das sind keine großen Thesen, nein, hier spricht nur mein Herz. Für alle Lebewesen ein freies Leben ohne Schmerz. Ich will Freiheit für alle, deshalb lebe ich vegan. Ich handel nach dem Herzen, hab's immer so getan. Für Tiere keine Schmerzen, stopp den Todeswahn. Was Mensch mir nicht tun soll, tu ich auch keinen Tieren an. Ich will die Mäuse, Anarchie, alle Tiere in den Käfigen, befreien wir sie. Animal Liberation, we set them free. Freiheit für alle ist keine Utopie. Das sind keine großen Thesen, nein, hier spricht nur mein Herz. Für alle Lebewesen ein freies Leben ohne Schmerz. Das sind keine großen Thesen, nein, hier spricht nur mein Herz. Für alle Lebewesen ein freies Leben ohne Schmerz. Und du redest von Freiheit, doch stört es dich nicht, dass für deine Nahrung ein Leben erlischt. Tiere werden gefoltert und jedes verreckt hier. Guten Appetit, ich hoffe es schmeckt dir. Ich wär gern freundlicher und galant, doch bei Folter und Mord bin ich niemals tolerant. Denn hier brennt mein Herz und ich text an die Wand. Freiheit für alle, zur Not militant. Das sind keine großen Thesen, doch hier brennt unser Herz. Für alle Lebewesen ein freies Leben ohne Schmerz. Das sind keine großen Thesen, doch hier brennt unser Herz. Für alle Lebewesen ein freies Leben ohne Schmerz.
So, das war für euch Faulenzer mit dem Lied Für alle Lebewesen. Ja, und nun kommt das Rezept-Medley. Und zwar hat die hochkarätige Jury von Ralf drei der leckersten Rezepte, die jemals bei Radio Dreieckland ausgestrahlt wurden, gekürt. Und natürlich waren alle drei von uns. Und die haben wir in einem Medley zusammengeschnitten und wünschen euch dabei nun viel Spaß.
Und jetzt Unkraut mit Brot.
Draußen so richtig kalt ist und das Schneetaus tobt, dann ist mal wieder Zeit für einen festlichen Braten. Und natürlich für einen, für den niemand ausgebeutet werden musste. Ralf schlägt vor, einen leckeren Nussbraten. Ihr braucht 50 Gramm Pflanzenmargarine, 2 große Zwiebeln fein gehackt, 1 Teelöffel Thymian, 1 Esslöffel Mehl, 200 Gramm gemahlene Nüsse, zum Beispiel Mandeln, Haselnüsse oder Cashews, 100 Gramm Semmelbrösel, Salz, Pfeffer, Zitronensaft, getrocknete Kräuter und eventuell Sojasahne oder noch etwas mehr. Und so geht's. Die Margarine in einen großen Topf zerlaufen lassen und die Zwiebeln darin 10 Minuten weich dünsten bei milder Hitze. Thymian und Mehl zufügen und alles eine Minute rühren. dann einen 8 Liter Wasser oder Gemüsebrühe beigeben und das Ganze eindicken lassen. Schließlich kommen die gemahlenen Nüsse und die Semmelbrösel dazu. Ihr nehmt den Topf vom Herd und schmeckt die ganze Masse mit den Gewürzen ab. Je nach der Beschaffenheit des Teiges gibt ihr noch Sojasahne oder Mehl dazu. Es sollte ein fester Teig sein. Das Ganze wird dann in eine gut gefettete Kastenform gefüllt und bei 180 Grad Umluft 45 Minuten gebacken. Dazu passt gedünstetes Gemüse, Rotkraut, ein Kartoffelplatter mit Sojasahne oder eine leckere vegane Bratensoße. Für die Bratensoße nehmt ihr einfach einen Esslöffel Mehl und eine Zwiebel, lasst diese in Öl anschwitzen und löscht das Ganze mit einem halben Liter Gemüsebrühe ab. Ihr lasst es in etwas köcheln und schmeckt die Soße mit Hefeextrakt, Salz, Pfeffer, Sojasauce, Lorbeer und Nelken ab. Wir wünschen einen guten Appetit. Unser heutiges Rezept ist mal wieder passend zum Thema, nämlich Sushi. New experience. Aber natürlich ganz ohne tote Fische, sondern lecker vegan. Ihr braucht 4 Nori-Blätter, eine Bambusmatte zum Rollen des Sushis, für den Reis einen Becher Sushi-Reis oder auch Milchreis, 2 Esslöffel Reisessig, 1 Teelöffel Zucker. Für die Tempeh-Füllung 100 Gramm Tempeh, 2 Esslöffel vegane Mayonnaise, 1 Teelöffel Chiliöl, 2 Frühlingszwiebeln, eine Avocado und, falls ihr möchtet, verschiedenes Gemüse, zum Beispiel Karotten, Paprika und so weiter. Und so geht's. Den Reis nach Packungsangabe in leicht gesalzenem Wasser garen. Wenn der Reis klebrig ist, in eine Schale füllen. Zucker in Reisessig lösen und unter den Reis mischen, abgedeckt auskühlen lassen. Für die Füllung Tempeh dämpfen und kurz auskühlen lassen. Dann in eine Schüssel zusammen mit dem Öl und der eifreien Mayonnaise mit einer Paprika drücken, bis eine stückige Konsistenz erreicht ist. Avocado schälen, entkernen und in schmale Streifen schneiden. Frühlingszwiebel waschen und längs ebenfalls in schmale Streifen schneiden. Und auch das Gemüse waschen und in längliche schmale Streifen schneiden. Dann ein Nori-Blatt auf Bambusmatte legen, den Reis gleichmäßig darauf verteilen, dabei darauf achten, dass am hinteren Ende ca. 2 cm des Nori-Blattes frei bleiben. Am vorderen Rand Frühlingszwiebel, Gemüse und Avocado-Streifen auf den Reis legen und mit der Tempeh-Masse bestreichen. Dann das Nori-Blatt einschlagen und mit Hilfe der Bambusmatte zu einer Rolle rollen. Das hintere Ende des Nori-Blattes mit Wasser benetzen und die Rolle zukleben. Die Rolle dann in ca. 2,5 cm breite Scheiben schneiden und auf einem Teller anrichten. Mit Sojasauce, Wasabi und eingelegten Ingwer servieren. Beim Essen wird der Sushi mit etwas Wasabi bestrichen und Sojasauce getunkt und dann einfach genießen. Guten Appetit! Auch viele andere Rezepte funktionieren völlig ohne Mord an Fischen. So gibt es bei veganen Facetten oder auch im Bioladen Fischstäbchen oder Fischfilet ganz vegan. Der Geschmack kommt hier oft von Meeresalgen, die im Übrigen auch ziemlich gesund sind. Kurzum, die Fische sollen leben. Zu einer Feiersendung passt natürlich eines am besten. Torte. Und für eine richtige, schöne Feier sollten es natürlich viele Torten sein. Daher hier unser Rezept für 2 Erdbeertorten. Ihr braucht 350 Gramm Mehl, 4 Teelöffel Backpulver, 250 Milliliter Agavendicksaft, 9 Esslöffel geschmolzene Pflanzenmargarine, außerdem Margarine zum Einfetten, jede Menge Erdbeeren, roten Tortenguss, 2 Päckchen, außerdem 2 Päckchen Vanillepudding und 1 Liter Vanilletrink. So geht's. Zunächst mal bereitet ihr die Biskuitböden vor. Dazu bitte den Backofen auf 180 Grad vorheizen. 2 Springformen mit einem Durchmesser von 20 bis 23 cm einfetten und den Boden jeder Form mit gefetteter Backfolie auslegen. Dann Mehl und Backpulver in eine Schüssel sieben. Agavendicksaft, Margarine und etwa 3 Achtel Liter Wasser hinzufügen. Gut vermischen, sodass eine Masse entsteht, die Pfannkuchenteig ähnelt. Diese Masse dann auf beide Formen verteilen und etwa 40 Minuten im Ofen backen, bis der Biskuit sich elastisch anfühlt, wenn man ihn in der Mitte leicht berührt. Die Kuchen auf Kuchengitter stürzen und die Backfolie abziehen. Dann vollständig abkühlen lassen. Nun bereitet ihr den Vanillepudding nach Packungsvorschrift vor. 1 Liter, 2 Päckchen. Der Pudding wird auf die beiden Kuchenböden verteilt. Die gewaschenen und geschnittenen Erdbeeren kommen oben drauf. Und dann noch ein Tortenguss, den ihr ebenfalls nach Päckchen zubereitet. Achtet bitte darauf, dass der Tortenguss ohne Gelatine ist. Die Kuchen gut durchkühlen lassen und dann yummy verzehren. Auf zur Tortenschlacht. Let me take you down, cause I'm
going to Strawberry Field. Ja. Das war das Rezept Medley für euch. Ich hoffe, ihr seid einigermaßen mitgekommen. Es folgt das Interview mit der Besetzerin, das wir aufgezeichnet haben, die uns informiert, was da eigentlich los war in Teplingen bei der Besetzung und vor allem bei der gewaltsamen Räumung durch gewalttätige Agrarindustrielle. Viel Spaß damit. So, hallo. Neben mir sitzt Mo. Das ist eine Aktivistin aus der Tierbefreiungsbewegung bzw. aus der ökologischen Bewegung, die bei der Besetzung in Teplingen mit dabei war. Ja, hallo Mo.
Hallo.
Ja, schilder doch mal einen Einblick in deine Aktivitäten, was du so sonst machst, außer jetzt eben in Teplingen bei der Besetzung mitmachen.
Also ich bin aktiv gegen Mastanlagen seit mehreren Jahren und es gab letztes Jahr eine Besetzung in Wietze gegen den Geflügelschlachthof, der dort gebaut werden soll, der Europas größter Geflügelschlachthof werden soll, was jetzt auch im Zusammenhang mit Teplingen gewesen ist, weil Teplingen ein Zulieferbetrieb für Wietze sein soll.
Ja, ihr habt euch dann schließlich dazu entschlossen, einen Mastbetrieb beziehungsweise einen geplanten Mastbetrieb, das Gelände zu besetzen. Ja, wie ist dazu gekommen zu der Aktion?
Also es gab im letzten Jahr ja schon Aktivitäten gegen den Geflügelschlachthof in Wietze und es hat sich daraus irgendwie eine Art Kampagne gebildet, die versuchen möchte, diesen Schlachthof noch zu verhindern. Und da in Wietze jetzt schon gebaut wird und geplant ist auch, dass der Schlachthof dieses Jahr noch eröffnet werden soll, beziehungsweise eine Schlachtlinie, es sind ja zwei geplant, wurde sich jetzt überlegt, sich eher auf die Zulieferbetriebe zu konzentrieren, die halt notwendig sind, damit dieser Schlachthof sich überhaupt rentiert. Und es sollen 420 Masten lang im Umkreis von 100 Kilometern in ganz Niedersachsen gebaut werden. Bisher sind 5, soweit ich weiß, genehmigt und werden gebaut. Und es wurde jetzt beschlossen, sich erstmal auf die einzuschießen und Proteste gegen diese Zulieferbetriebe zu organisieren.
Das Gelände in Teplingen, das ist ja irgendwie, wie du es schon sagtest, also da soll einer der Zuliefererbetriebe von mehreren hundert sind es, glaube ich, ja. Und schilder mir noch mal, wie sieht das Gelände so an sich aus? Wie hat man sich das vorzustellen?
Also es wird dort nicht nur ein Maststall entstehen, sondern es wird auch eine Biogasanlage entstehen. Und es wurde bereits mit den Erdarbeiten begonnen. Die Baugenehmigung erfolgte vor ein paar Wochen, Anfang Juni. Und also im Vorfeld, man kommt so eine Straße rein und dann auf der linken Seite wird erst die Mastanlage gebaut. Ein Loch gegraben, was irgendwie nicht besonders tief ist, irgendwie 30 Zentimeter oder so, und mit Kies aufgeschüttet worden. Und im hinteren Bereich wird dann die Biogasanlage entstehen und dort sind bisher 2 Meter tiefe Löcher für die Silos gegraben worden.
Ja, irgendwann kam es dann zu Polizeikontakt und also die Polizei sprach von einer Räumung. Irgendwie sollte das eine falsche Information gewesen sein oder wie war das im Konkreten?
Genau, also das Gelände ist am Morgen des 26. Juni am Sonntag besetzt worden und es ist kurz nach der Besetzung schon der Bauer aufgetaucht und hat auch damit gedroht, die Leute vom Feld runter zu prügeln mit Gewalt. Hat dann aber doch die Polizei gerufen, die dann auch recht schnell aufgetaucht ist und die Aktivistin aufgefordert hat, das Gelände zu verlassen. Einige sind dieser Aufforderung nachgekommen und haben Sachen vom Gelände gebracht. Andere sind nicht dieser Aufforderung nachgekommen und sind einfach auf dem Gelände geblieben. Die wurden dann von der Polizei gewaltsam heruntergetragen. Es hat sich dann allerdings herausgestellt, dass sich auch noch Menschen auf dem Feld befunden haben, die sich auf dem Triport, der dort gebaut war, befunden haben und sich auch an ein Fass gekettet haben, die also nicht so einfach weggetragen werden konnten. Und daran ist dann letztendlich auch die Räumung gescheitert, weil die Polizei keine technische Einheit, die die Menschen befreien konnte, heranschaffen konnte. Es wurde also nicht komplett geräumt. Es waren bis zuletzt Menschen auf dem Feld.
Okay. Und dann am Morgen danach gab es dann ein grauiges Erwachen, Knüppeln oder?
Also es hat sich langsam gesteigert. Es gab immer wieder Angriffe von dem Bauherrn an sich, aber auch aus seinem Umfeld. Also es ist gleich morgens am Montag ein Mensch von der Baufirma, die dort die Biogasanlage bauen, mit seinem Trecker aufs Feld gekommen, mit der Begründung, er wollte einfach nur die Leute wecken und mal gucken, ist aber direkt auf schlafende Leute auch zugefahren, also es sah auch so aus, als wenn er die einfach überfahren würde, das hat er dann nicht gemacht. Im Laufe des Tages ist der Bauherr dann selbst immer wieder mit seinem Traktor aufs Gelände und hat versucht, den Tripod umzuwerfen und hat letztendlich auch regelrecht Hetzjagden auf Menschen gemacht, die sich auf dem Feld befunden haben. Es ist daraufhin dann auch ein Stein geflogen, der die Windschutzscheibe des Traktoren beschädigt hat. Das Ganze ist halt aus Notwehr passiert, weil der Bauherr mit seinem Traktor auf Menschen zugefahren ist und so bis auf einen halben Meter ran und es wirklich Lebensgefahr für die Leute bestand. Das Ganze ist dann halt abends passiert. Ab 20 Uhr sind 10 Traktoren aufs Feld gekommen und dann irgendwie noch 20 Menschen, die mit Knüppeln bewaffnet waren und die sind halt rigoros über alles drüber gefahren, was dort lag. Also auch, es waren Zelte aufgestellt und es war nicht klar, ob da noch Leute drin schlafen oder nicht und die sind einfach rübergefahren, ohne nochmal nachzugucken. Mhm. Haben die Tripods auch umgeschmissen, ohne nachzugucken. Beziehungsweise bei dem einen haben sie vorher nachgeguckt, weil Leute, die sich auf dem Feld befunden haben, Unterstützerinnen der Besetzung noch gerufen haben, dass sich da jemand auf dem Tripod befindet. Daraufhin sind die nochmal hochgefahren und haben geguckt, ob sich da wirklich jemand befindet. Es hat sich Gott sei Dank keiner mehr drauf befunden. Der Mensch, der sich kurz vorher da noch befunden hat, konnte sich noch rechtzeitig abseilen, dessen Seil ist aber in 2 Meter Höhe von den Bauern gekappt worden und er ist dann 2 Meter tief gestürzt.
Hat er sich irgendwelche Brüche zugezogen oder?
Naja, er hat Gott sei Dank eine leichte Prellung erlitten.
Okay. Ja, gab es irgendwelche Folgen auf diesen Angriff? Gab es irgendwelche Solidaritätsbekundungen oder sonstiges?
Also es waren direkt nachdem bekannt geworden ist, dass die Bauern das Feld angreifen, waren sofort Menschen aus der Bürgerinitiative und aus den umliegenden Ortschaften vor Ort, die auch die Besetzerinnen unterstützt haben, die Sachen mit vom Feld transportiert haben und die auch irgendwie Leute nach Hause dann gefahren haben mit ihren Autos. Das war ziemlich cool und es gab von mehreren Seiten hinterher auch Statements von der Bürgerinitiative, die sich dazu positioniert hat zu diesem Angriff von der Linken und den Grünen gab es ein Statement, die den Angriff der Bauern verurteilt haben und jetzt diese Woche hat die Linke, die Grünen und die Tierschutzpartei aus Baden-Württemberg auch ein Statement dazu abgegeben zu diesem Angriff und haben sich auch klar gegen diesen Angriff positioniert.
Die Betroffenen beabsichtigen die rechtlichen Schritte gegen die AngreiferInnen einzuleiten, weil das war ja im Prinzip eigentlich versucht Körperverletzung, wenn nicht sogar Schlimmeres.
Also die Besetzerin selbst erwägen nicht, irgendwelche rechtlichen Schritte einzuleiten, einfach auch, weil viele davon halt dem Rechtsstaat nicht besonders trauen und dementsprechend nicht auf seine Unterstützung pochen möchten. Allerdings wollen Leute von der Bürgerinitiative gegen diese Bauern klagen und sind gerade dabei, Zeugen zu suchen, die bei diesem Angriff mit dabei waren und irgendwelche Aussagen machen können, die hinterher gegen die Bauern verwendet werden können. Auf deren Internetseite www.igitt-wustrow.de steht dazu auch ein Aufruf und eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer, wo sich Menschen melden können.
Okay. Ja, wie sehen die Perspektiven des Widerstands gegen die geplante Schlachtfabrik in Wietze allgemein aus? Kannst du da was dazu sagen?
Also es gibt halt immer noch viele Leute, die gegen Wietze aktiv sind. Es gibt in Wietze direkt ja eine große Bürgerinitiative, die größte Bürgerinitiative Norddeutschlands, die gerade auch dabei ist, gegen das Bauvorhaben des Schlachthofs zu klagen. Dann gibt es vor allen Dingen sehr viele Proteste gegen die Zulieferbetriebe, was meiner Meinung nach auch sehr sinnvoll ist, weil ich denke, dass nur durch Proteste gegen diese Zulieferbetriebe der Schlachthof letztendlich noch verhindert werden kann, weil der Schlachthof sich halt schon im Bau befindet und kurz vor der Eröffnung steht. Die sind jetzt gerade dabei, die Inneneinrichtung schon fertig zu machen. Und wenn es nicht genug Zulieferbetriebe für den Schlachthof gibt, dann lohnt es sich halt nicht, den irgendwie wirklich zu eröffnen, weil dann es einfach mehr Kosten verursachen würde, als es Gewinn bringen würde.
Und wie viele Zulieferbetriebe wurden bisher gebaut?
Es wurde bisher einer gebaut, das ist der in Sprötze, der letztes Jahr auch abgebrannt ist und jetzt wieder aufgebaut wurde und im Winter eröffnet wurde. Das ist bisher der einzige, der auch wirklich schon Hähnchen produziert, wenn man das so sagen möchte. Ansonsten sind bisher 3 im Bau, davon 4 sind im Bau, 3 im Wendland und einer in der Nähe von Braunschweig. Und es sind bisher, glaube ich, 20, die in der Genehmigungsphase sind. Also fehlen noch 400 Mastanlagen und man weiß halt auch nicht, wie viele davon jetzt durch die Proteste verhindert sind, also wie viele Bauern gesagt haben, das ist uns irgendwie vielleicht doch zu heikel mit den ganzen Protesten und wir bauen lieber keinen Maststall.
Ja, wie geht es weiter? Wird wird die Schlachtfabrik in Wietze in Betrieb genommen? Kannst du irgendwie eine Prognose liefern oder?
Also ich gehe davon aus, dass auf jeden Fall der Schlachthof erstmal in Betrieb genommen wird und geguckt wird, ob es sich irgendwie rentiert. Allerdings hoffe ich, dass durch diese Proteste gegen die Zulieferbetriebe und es gibt jetzt auch seit neuesten Proteste gegen zum Beispiel Baufirmen, die diese Zulieferbetriebe bauen. Es gab nach der Besetzung in Tepling in Salzwedel gegen die Firma Werner Containerdienste, die an dem Bau der Biogasanlage beteiligt ist, eine Blockade deren Tor und die haben jetzt keine Aufträge mehr. Es ist nicht ganz klar, ob das an den Protesten liegt oder ob das einfach daran liegt, dass der Auftrag beendet war. Es kann auch gut sein, dass der Schlachthof wieder geschlossen werden muss, wenn klar ist, dass es sich nicht rentiert, wenn also nicht genug Zulieferbetriebe da sind.
Ja, also siehst du da klare Perspektiven irgendwie im Widerstand gegen Schlachtfabrik, die Europas größte sein soll?
Ja, ich denke dadurch, dass es halt diese Masse an Zulieferbetrieben gibt, die alle irgendwie noch nicht klar sind, dass sie überhaupt gebaut werden, dass es da massive Angriffspunkte gibt und da auch eine große Chance ist, das Ganze noch zu verhindern. Genau, weitere Infos zu den Aktionen und Protesten gibt es einmal auf der Internetseite von der Besetzung in Tepling, das ist www.stopptepling.blogspot.de. Dann gibt es die Seite von den Protesten gegen Wietze, wo auch viele Informationen zu der Besetzung letztes Jahr noch drauf sind. Das ist die Seite www.antiindustryfarm.blogspot.de. Und es gibt noch eine allgemeine Seite über Tierfabriken, das ist www.maststopp.blogspot.de, oder?
Ja, maststopp mit imp.blogspot.de. Ja, dann bedanke ich mich für das Interview bei dir, Mo. Okay. Genau, vielen Dank. Jo. So, das war das Interview mit Mo, einer Aktivistin. Und bevor wir uns von euch verabschieden, ja, es ist wieder soweit, möchten wir euch die Veranstaltung nahe bringen. Und nächstes Mal haben wir wieder allen Grund zu feiern, denn Ralf wird
ein Jahr.
Genau. Also zieht euch jetzt die Veranstaltung rein, hört nächsten Monat, wenn es wieder heißt Radio Animal Liberation Freiburg rein. Wir freuen uns auf euch. Am Mikrofon war der Jan und
der Tim. Bis
genau.
Bald.
Genau. Tschüss.
Ciao.
Termine und Ankündigungen für Freiburg. Mittwoch, 20. Juli, vegane Volksküche mit Kino ab 20 Uhr auf dem Kultur- und Wagenkollektiv Rino, Freiburg, Vauban. Ebenfalls am Mittwoch, 20. Juli, offenes Treffen der Tierrechtsinitiative TIF ab 19 Uhr im Zentrum Oberwiere, ZO, Freiburg. Am Donnerstag, 21. Juli, Wagenhebar ab 19 Uhr mit veganer DIY Steinofenpizza und Film auf dem Wagenplatz Schattenparker im Industriegebiet Freiburg Nord. Am Freitag, 22. Juli, vegane Küche mit Kino ab 20 Uhr im Susi-Café in Freiburg-Vauban. Am Mittwoch, 27. Juli, vegane Volksküche der Maulwürfe ab 20 Uhr im Susi-Café in Freiburg-Vauban. Am Montag, 1. August, veganer Stammtisch ab 19 Uhr im Mokka Cabana, Freiburg-Biere. Am Donnerstag, 4. August, offenes Plenum der Antispiel Freiburg ab 20 Uhr in der KTS Freiburg unter Viren. Am Montag, 15. August, ist es schon wieder soweit. 12. Sendung von Ralf wartet auf euch. Alle Volksküchentermine findet ihr auf der Homepage www.volksküchentermine.blogspot.de. Infos zum veganen Stammtisch unter www.veganstammtisch.blogspot.de. Infos zur Tierrechtsinitiative Freiburg unter www.tiff.objektis.net. Infos zu Antispiel Freiburg unter freiburg.antispiel.org. Zu was geht über Freiburg hinaus? Am Samstag, 23. Juli, findet auf dem Marktplatz in Schweinfurt von 10 bis 20 Uhr die Vegan Mania statt. Die Schweinfurter Agenda 21 Gruppe Veggie Tag veranstaltet zusammen mit der veganen Gesellschaft Österreich dieses Sommerfest. Mehr Infos findet ihr unter veganmania.at/2011/schweinfurt.htm. Ebenfalls findet am 23. in Iserlohn die Wiegenmania statt. Los geht's um 12 Uhr in der Stadtmitte. Unter dem Motto, sind 23 tote Delfine noch nicht genug? Beendet endlich die Delfinhandlung in Nürnberg, findet am Samstag, 30. Juli vor dem Nürnberger Tiergarten eine Kundgebung gegen Zoos statt. Von 10 bis 17 Uhr am Tiergarten 30 in Nürnberg. Ebenfalls am 30. Juli findet das legendäre vegan-vegetarische Sommerfest bereits zum 4. Mal in Berlin statt. Diesmal auf dem Alexanderplatz von 10 bis 21 Uhr. Das Bündnis Tierrechte veranstaltet am 30. Juli 2011 zum 22. Mal den alljährlichen Tierrechtstag in München. Von 11 bis 20 Uhr wird es auf dem Marienplatz Infostände, Live-Musik, viel veganes Essen sowie ein Bühnenprogramm Theater, Modenschau, Kochshow etc. geben.
Liberation. Freiburg. Tune in. Meet out.